palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, hier ist die neue Folge Serie Amore.
Live aus dem Lazarett.
Aus dem Lazarett, das kann man sagen, aus dem Lazarett und aus Kiel, dem WG-Lazarett nenne ich es.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Und dem München-Lazarett, wo die Grippewelle zugeschlagen hat. Nach 7 Tagen alle um mich rum krank und ich dachte, mich erwischt's nicht, hat's mich erwischt. Ihr seht es uns also nach, hoffentlich, wenn diese Folge ein wenig träge daherkommt, vielleicht mit einer zu einer Nase und eventuell auch ein bisschen kürzer wird. Ja, aber das soll uns nicht davon abhalten, einmal herzlichen Dank und Grüße nach Stendal zu schicken. Dirk, ein neuer Patreon, der den Podcast unterstützt. Sticker sind, sobald ich mich wieder vor die Tür bewegen darf, auf dem Weg zu dir, mein lieber Dirk. Danke für die Unterstützung, wenn ihr das auch machen mögt. Und ihr eventuell, oh, Marius bekommt Frühstück in den Podcast reingereicht, sehe ich gerade. Das ist grandios.
Das ist Luxus, ey.
Und genau, und Sticker haben wollt, dann könnt ihr das tun unter patreon.com/serieamore. Bleiben wir mal kurz bei der Community, nämlich hier Dominik hat uns was gefragt. Und zwar, was wir zu der Aussage Balotellis sagen. Falls ihr das an euch vorübergegangen sein sollte. Der Kollege hat gesagt, wenn er gesund ist, ist er immer noch der beste Stürmer Italiens. Und er will zurück und für die Squadra spielen. Und er hofft jederzeit, dass er angerufen wird. Ja, Marius, würdest du ihn anrufen?
Nein.
Okay.
Also ich weiß nicht, ich habe es ehrlich gesagt nicht weiterverfolgt, aber es gab ja dann danach kurz nach dieser Aussage die Meldung, dass er mutmaßlich betrunken einen Autounfall gebaut hat in Italien. Also wie gesagt, ich habe es nicht weiterverfolgt und ob er wirklich betrunken war. Aber klar, hat Italien schon mal Probleme, aber ich sehe nicht, dass Balotelli das löst.
Okay, ja, ich glaube, da schließe ich mich doch mal an, würde ich sagen. Weil ehrlicherweise, ja, dann setze ich lieber auf Scamacca. Also der bringt ja Ähnliches mit, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall. Also hat ja auch, spielt eine ganz gute Saison bisher. Und ja, kann man, wenn Immobile nicht in Topform kommt bis zur EM, dann kann man auch mit ihm da reingehen. Raspadori, ja, die kennen sich eh gut. Warum nicht?
Ja, genau. Würde ich auch irgendwie so dann zusammenfassen wollen. Oh. Felix hat auch was geschickt, er hat es schon vorausgeahnt, beziehungsweise uns darauf aufmerksam gemacht, dass ja Francesco Carmada, ein 15-Jähriger, eine Rolle übernehmen könnte in dem Wochenende, und das war dann tatsächlich auch der Fall. Der ist eingewechselt worden beim Spiel Milan gegen die Fiorentina und damit starten wir dann auch rein in den 13. Spieltag. Bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz, Marc, auch Teil der Serie Amore Community, hatte dazu geschrieben, puh, 1-0, ganz wichtiger Sieg und dann noch in einem Topspiel. Das erstens. Zweitens, wir können Spiele einfach nicht mehr kontrollieren. So gar nicht. Drittens, Kamada, jüngster Serie A-Spieler ever. Genau. Viertens, heute hat sich, in Klammern anscheinend, keiner verletzt. Hat sich wirklich keiner verletzt, ne? Auch im Nachhinein nichts mehr dazu gelesen. Ja, dass er spielen musste, liegt an vielen Problemen, aber wie das ganze Stadion seinen Namen schreit, er durchpustet und wie die Eltern reagieren, Gänsehaut. Ja, ist ein bisschen kitschig, aber dafür bin ich hier.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist großartig.
Also tatsächlich die Einstellung darauf, wo dann gezeigt wird, wie er aufs Feld läuft und bei seinem Name geschrien wird und er wirklich so, oh Junge, was ist hier los? Das war schon krass. Ansonsten Theo den Elfmeter verwandelt, ne, und den auch rausgeholt, unstrittig, würde ich mal sagen. Ich habe noch geixt AC Maignan, ja, der hat da hinten nochmal auch mit der Rübe
ja, gerettet. Ja, ist natürlich irgendwo auch Glück, aber ja, dass er da rankommt, so, das schaffen außer ihm auch nicht viele andere, glaube ich.
Ja, ja. Wer war das, der die Chance hatte? Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr glücklicher Sieg und die Fiorentina hat da lange am Ausgleich gearbeitet, aber es trotzdem irgendwie nicht in den Gepacken bekommen. Von daher kann man da schon sagen, dass das angesichts der Personallage schon ein kleines Statement ist und so fürs eigene Selbstwertgefühl, meine ich mal, was Milan da geschafft hat.
Haben sich dadurch ja auch tabellarisch von Atalanta, das ja auch verloren hat gegen Napoli und eben der Fiorentina ein bisschen abgesetzt. So. Mhm. Das tut, glaube ich, auch ganz gut. Sind jetzt 5 Punkte vor Platz 5, wo die Roma steht. Also alles so im Soll dadurch auf jeden Fall.
Ja, voll. Definitiv. Und ja, Kamada. 15 Jahre und 260 Tage, meine ich, ne? Ist dann.
Ja, hat so Wisdom Amei von Bologna abgelöst, der das, glaube ich, vorletzte Saison den Rekord gebrochen hat.
Ja, krass. Irgendjemand meinte noch, ob das nicht irgendwie ein bisschen zu früh ist für so einen jungen Kerl. Aber ich meine, wie viel Ballkontakt hat er noch gehabt? 2 oder so. Also das war es auch. Ich glaube, es war mal zum sich reinfühlen. Ich glaube, der wird jetzt auch, wenn der Kader wieder breiter wird, nicht jede Woche mitfahren. Nee.
Also ich finde 15 auch echt krass. So.
Ja.
Und bin auch nicht dafür, das zur Regel zu machen. Aber das jetzt so im ausverkauften San Siro dann in einem Topspiel, so von der Geschichte her. Und er ist ja auch ein großes Talent. Er spielt mit 15 in der U19, er spielt in der, glaube ich, U17-Nationalmannschaft und scoret ja auch überall so. Also er ist offensichtlich weiter als seine Gleichaltrigen.
Ja.
Und ja, ich glaube halt nicht, dass, also ich stimme dir zu, ich glaube nicht, dass Pioli ihn da jetzt zu einem regelmäßigen Teil des Kaders macht. Nächstes Jahr dann vielleicht. Ja.
Ganz wichtiges Spiel für Milan dann am Dienstag. Empfangen sie die Borussia aus Dortmund, bei denen man ja auch nicht so richtig weiß, wo man ran ist. Ne? Aber da nochmal jetzt ein Heimsieg und dann wären sie auf einmal wieder richtig dick drin im Geschäft. Rund um das Achtelfinale der UEFA Champions League. Und La Viola hat Genk zu Gast. Ich glaube, da könnte man mit einem Heimsieg dann auch die Weichen Richtung nächste Runde stellen. Der Samstag war ja der Serie A Super Samstag und Marius hat mir gerade verraten, dass er Lazio sich ein bisschen angeguckt hat. Die waren ja zu Gast bei Salernitana und sind auch in Führung gegangen durch Ciro Immobile, einen Foulelfmeter. Ich habe davon nichts gesehen. Wie kam es dazu? Was ist passiert?
Ja, sehr, sehr, sehr unglücklich aus Salernitaner Sicht. Ich glaube, das ist so eine Sache, die passiert dir, wenn du da unten drin stehst und quasi alles verlierst in den letzten Wochen, dann passiert dir auch sowas. Nämlich ein völlig ungefährlicher langer Ball von Cataldi, langer, hoher Ball. Und Immobile ist da im Duell mit Giömba darum, wer den halt bekommt. Ich glaube, so vom Ding her könnte auch Torwart war nicht Ochoa, sondern der Ersatzmann, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt.
Ich gucke das für dich nach.
Hätte vielleicht auch rauskommen können, wenn er es ein bisschen besser liest. Und ja, Immobile macht es natürlich geschickt und Giömba reißt ihn dann irgendwie, oder er stolpert und reißt ihn dadurch um. Und dadurch, ja, gibt es halt 11 Meter. So.
Benoit Costil.
Ah ja, okay.
Der war mal so Top-Liga-Torwart.
Der ist doch
Rennen
auch,
und
der ist auch alt, Bordeaux. Oder?
Der ist schon ein bisschen älter. Der ist, pass auf, 36.
Ja. Stabiles Alter für das Torwart-Duo.
Ja, sieht aber auch fast genauso gut aus wie Olivier Giroud, muss man sagen.
Auf jeden Fall dachte ich dann schon so, jetzt zocken die das irgendwie runter, ne? Hm. Und aber es passt dann irgendwie auch zu der Lazio-Saison, dass das genau das eben gerade nicht gelingt. Denn aus der Halbzeit kommt, also da hat Pippo Inzaghi offensichtlich die richtigen Worte getroffen in der Halbzeit, denn also die waren vorher kämpferisch schon gut drauf, aber dann noch ein bisschen bissiger, noch ein bisschen zwingender und Castanos und Candreva mit Traumtor aus, weiß nicht, 25, 30 Metern, mal wieder typisch Candreva, auch wieder gegen Lazio wie letzte Saison.
Darf man den halten?
Nee.
Der hat eine komische Flugbahn, ne? Aber er schlägt dann doch relativ zentral ein.
Ja, der flattert halt krass, ne? Also könnte schon sein, dass es Torwarte gibt, die den halten, aber ich finde nicht, dass also es ist kein richtiger Torwartfehler für mich, sagen wir es so.
Ja, okay.
Ja, und Lazio hat dann darauf auch nicht mehr wirklich dann die Antwort gefunden. Und von dem her geht der erste Sieg für Pippo so voll in Ordnung.
Also das fällt mir tatsächlich, ohne es gesehen zu haben, aber das ist, was du gerade gesagt hast, schon so was, was ich bei Lazio immer wieder diese Saison irgendwie merke. Also wenn da mal dann irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, kriegen sie schlecht den Schalter wieder umgelegt. Da fehlt ihnen dann irgendwie die Balance und auch ja, so die Automatismen, dass man sagt, wir gewinnen das Spiel sowieso noch, wir spielen jetzt einfach unseren Stiefel weiter, das siehst du bei denen ganz, ganz selten.
Ja, würde ich zustimmen. Und dann ist eben ja, Immobile halt schon seit geraumer Zeit, auch wenn er jetzt das Tor geschossen hat, natürlich nicht in Topform und dass der halt keine 30 Buden diese Saison macht, fehlt der Mannschaft.
Würde ich definitiv. Stagnieren im Mittelfeld, Platz 11 jetzt mit 17 Zählern. Muss man aber auch dazu sagen, sind auch nur 3 Rückstand auf Platz 6. Ne? Also.
Ja, also den Abgesang würde ich da jetzt auch nicht auf sie starten. Es ist halt nur, ich glaube, die sie vielleicht nicht auf einen Champions League-Rang die Saison getippt haben, die könnten richtig gelegen haben. Können wir sie auch mal selbst auf die Schulter klopfen, ausnahmsweise. Ja, so.
Großartig. Ja. Salernitana bleibt trotzdem natürlich erstmal letzter mit 8 Zählern jetzt, aber aktuell 2 Rückstand auf Cagliari, aufs rettende Ufer. Und Lazio dann am Dienstag schon um 18.45 Uhr, Heimspiel gegen Celtic. Sieg wäre ein richtig großer Schritt in Richtung Achtelfinale. Atletico und Feyenoord nehmen sich nämlich da zeitgleich, nicht zeitgleich, dann später, aber am selben Tag die Punkte weg. Und dann hatten wir am Samstag das Debüt von Walter Mazzarri. Und das endete in 3 Punkten, denn Napoli gewinnt bei Atalanta mit 2:1.
Man war ich entschuldige mich, ja. Denn er hat ja nicht Dreierkette gespielt.
Sondern ja,
er hat das 4-3-3 übernommen.
Ja, er hat erstmal so weitergespielt. Mal sehen, wie das dann jetzt in den nächsten Wochen wird. Gerade eben noch die Meldung gelesen bei den geschätzten Kollegen vom Der Neapolitaner, die geschrieben hatten, dass es jetzt wohl bei Oliveira, ist ja Thema Viererkette, kein Kreuzbandriss ist. Also vielleicht kommt er dann Ende Januar wieder zurück auch. Also da schon mal die Knieverletzung nicht ganz so schlimm. Napoli ist in Führung gegangen durch Rahmani, ein Treffer, dem die Anerkennung dann verweigert wurde. Ich habe da auch so ein Foto gesehen von dieser VAR-Linie.
Ja, das ist halt absurd. Also, ne?
Digga, also, ich weiß nicht, ne? Ja.
Ist ein Zentimeter, ne?
Ja.
Also das passiert halt natürlich, wenn man es computergesteuert macht. Ich meine, ist mit Torauslinie ja dann irgendwie ähnlich. Ja. Also Torlinie-Technologie und so. Aber das ist also...
Also im ersten Moment...
Wie bitter ist das?
Auch dadurch, dass Rahmani ist, dann dachte ich so, hä, ist das die Szene vom Tor? Ich habe dann sogar nochmal nachgefragt, weil ich dachte, hä, das ist er der Abwehrspieler oder ist der andere der Abwehrspieler? Wo ist, wer steht im Abseits oder beziehungsweise wer hebt es auf? Naja, whatever. So eine ganz ähnliche Situation gab es dann aber auch in der 44. Minute, als Kvaratskhelia dann mit einem Kopfball die SSC in Führung bringt. Giovanni Di Lorenzo mit der Flanke. Und da muss ich mal sagen, Das kannst du natürlich ein bisschen besser verteidigen.
Das glaube ich auch, ja. Bisschen indisponiert die Abwehr.
Ja, und Atalanta kam dann aber wieder durch einen Treffer von Lukman.
Auch da die Napoli-Abwehrprobleme. Also Lukman ist ja nicht der Größte, ne? Und Kopfballstark ist er trotzdem, das hat er gezeigt. Aber kannst ihn halt nicht irgendwie zwei, also die beiden Innenverteidiger können nicht einen Meter von ihm entfernt stehen. Das geht nicht.
Ja, sie können es schon.
Ja, offensichtlich, aber also da hat, gut, viele auf Länderspielreise wahrscheinlich, aber ja, da hat Mazzarri die, also das sah noch sehr nach Garcia aus.
Ja. So ungefähr 10 Minuten danach gibt es dann zwei Einwechslungen. Elif Elmas kommt und Victor Osimhen kommt zu seinem Comeback. Und, ist dir das aufgefallen? Osimhen hat keine Maske mehr auf.
Stimmt. Krass, ja.
Ich hätte auch gedacht, da machen wir jetzt mal was anderes. Und ist dann auch beteiligt an dem Siegtor, dem 2:1 durch Elif Elmas. Bereitet er vor. In der 79. das Ganze. Ein großer, wichtiger Sieg für Napoli und für Walter Mazzarri.
Krasser Bock von Kanesecki auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Muss man leider sagen.
Da auch mit eingeladen worden, aber angesichts dessen, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass jetzt dann danach noch Real, Inter und Juve kommen. Extrem wichtiger Auftaktsieg für Walter Mazzarri. Und, hast du es vielleicht auch gesehen, was hat er dafür bekommen von Quietscher?
Habe ich nicht gesehen.
Ein Küsschen.
Aha.
Liebe auf den ersten Blick, die haben sich umarmt und Quietscher hat ihm einen Kuss auf die Backe gegeben und das ist dann doch auch wieder, ich meine, ja, wir haben ein bisschen über Walter gelästert, nicht, aber man, wir waren jetzt, sagen wir so, wir hatten gemeint, dass es eventuell bessere Optionen geben könnte, aber er ist halt, glaube ich, schon sehr respektiert in Napoli und vielleicht hat er auch genau das, was jetzt die Mannschaft braucht, ne? Also, sagen wir so ein bisschen Carlo Ancelotti-Style, einer, der halt die Spieler versteht und sie ein bisschen an der Hand nimmt und der nette Onkel ist.
Auch möglicherweise, mal. Ja. Vielleicht ist es genau das. Jo. Behalten wir weiter im Blick.
Ja. Lindström ist jetzt da aber auch erstmal verletzt nicht dabei gewesen. Genau, und ich habe es ja gerade angesprochen, da kommt jetzt auch für beide Teams Europapokal unter der Woche. Atalanta Donnerstag Heimspiel gegen Sporting und Napoli schon am Mittwoch in Madrid bei Real unterwegs und dann am nächsten Spieltag eben zu Hause gegen Inter. Und zu denen wollen wir jetzt kommen, denn das war natürlich das Spiel der Spiele an diesem Wochenende, das Derby d'Italia. Juve hatte die Nerazzurri zu Gast, Ausgangslage klar, Tabellenzweiter aus Turin. Hatte den Spitzenreiter aus Mailand zu Gast, Rekordmeister Juve, 2 Punkte hinter der Inzaghi-Truppe. Und das war eine tolle erste Halbzeit, muss man sagen. Mit der Führung nach einer schönen Umschalt-Tempo-Aktion. So, Chiesa wieder gut, Vlahovic getroffen. Der, ich glaube, der dreimal davor nicht Startelf, jetzt war er Startelf und direkt geliefert. Glaube ich,
das hat steigert das Selbstbewusstsein.
Ja, definitiv. Hat dementsprechend der Jubel. Und dann aber auch noch vor der Pause eine Szene, wo jetzt im Nachhinein viel drüber diskutiert wurde, in der dann auch der Ausgleich durch Lautaro gemacht wurde. 27 Serie A-Tore im Kalenderjahr 2023, habe ich gestern gelesen. Nur 2 Spieler haben bislang mehr Treffer in einem Kalenderjahr in der Serie A erzielt. Und du sagst mir schnell, wer das war. Jeweils 28.
Ronaldo?
Nee, pass auf, ich sag dir die Jahreszeiten. Okay, seit 2000. Seit 2000. Also in den letzten 23 Jahren. Einmal war es jemand in 2012. Das ist fies heute, ne? Wenn man so denkt. Solche Fragen im Lazarett sind schwierig, ich weiß.
Was hat auch dann noch da?
Ach so, 2 Interspieler muss man dazu sagen im Übrigen. Das waren 2 Interspieler. Okay, nur 2 Interspieler haben mehr Tore in einem einzigen Kalenderjahr erzielt. 2012 hat er eventuell auch in einem Champions League-Finale getroffen, der Kollege.
Das war 2010.
Ah, das also war Milito. 2010. Genau, Milito war es, aber der im Kalenderjahr 2012 das geschafft hat. 2010 hat er, oh Gott, das ist ja heute wieder hier, Kraut und drüben. Und der andere Kollege hat es 2001 gemacht.
Hat, 2001.
2001. Vieri. Ja, richtig. So, funktioniert doch noch alles. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, die Entstehung. Rabiot gegen Chiesa. Nee, Damian gegen Chiesa. Rabiot gegen Chiesa wäre auch super. Meine Fresse. So. Pass auf, ich sag dir kurz, wie ich sehe. Wenn der Schiri das pfeift, dann pfeift er das. Wenn er das nicht pfeift, dann pfeift er es nicht, dann ist das im Leben keine Situation, in der der VAR eingreifen muss. Und unabhängig von der Gesamtschiedsrichterleistung der Zweikampfbeurteilung, aber trotzdem ist Chiesa da auch ein bisschen sich in den Mann reinrennend und sich dann pirouettierend da hineinwerfend, finde ich nicht, dass er zwingend da den Pfiff bekommen muss. Auch wenn ich damit.
Sag mal, Chiesa hätte ihn wahrscheinlich sehr gern gehabt und er hat einiges dafür reingelegt.
Genau. Und der Schiri hat gesagt, nö. Und somit ist das, finde ich, auch eine Szene in Gegners Hälfte, klar, dann umschalten und dann entsteht das Tor. Aber weiß ich nicht, ob man da so lange, wie es da wurde, auch in den sozialen Netzwerken drüber diskutieren muss. Das sehen gerne ein, zwei Personen anders. Aber ja, wie gesagt, wenn der Schiri das gleich pfeift, dann geht der Punkt an Chiesa. So verliert er den Ball da halt. Und finde ich, kann die Schuld nicht komplett am Referee abwälzen. Das wäre mein Take dazu.
Keine weiteren Fragen.
Okay. Zweite Halbzeit war dann im klassischen Stile eines italienischen Spitzenspiels. Beide Teams haben sich da, glaube ich, auf den Punkt dann innerlich geeinigt. Ich fand bemerkenswert, wie stabil Juve in der Abwehr war. Ich glaube, es gab keine einzige Ecke für Inter. Und ansonsten haben sie auch keine Gefahr nach Standards oder so großartig zugelassen.
Ja, die Juve-Abwehr, bis auf die eine, eben die Szene zum Tor, wo Lautaro sich super wegstiehlt, mal wieder stabil.
Wer kann mit dem Punkt besser leben?
Ich glaube, die können beide ziemlich gut damit leben. Für Inter war es ein Auswärtsspiel, man hat den Verfolger auf Distanz gehalten. Und klar hat Juve vom Ding her immer den Anspruch, ein Scudetto zu gewinnen. Aber Allegri wird das ja nicht sagen diese Saison. Ja. Von daher kann er, glaube ich, auch ganz gut damit leben.
Okay. Ja, so ist das. Im Europapokal geht es jetzt bei Inter noch um den Gruppensieg. Da ist man punktgleich mit Real Sociedad und geht in den fünften Spieltag auswärts in Lissabon bei Benfica zu Werke. Und je nachdem, wie es mir im Verlauf der nächsten Tage geht, werdet ihr mich dann da in der Konferenz hören oder auch nicht. Na.
Wir drücken alle die Daumen.
Ja, ich auch, ey. Rumliegen und so nervt. Und jetzt nervt die Nase auch schon wieder mehr. Vielleicht hört man das auch ganz gut. Und der Hals auch und whatever. Was nicht nervt, ist Claudio Ranieri. 450 Serie A-Spieler als Trainer. War das das? Ist das die Statistik, die uns noch geschickt worden ist? Ich glaube ja. Da muss ich mal kurz einmal, die Community übernimmt heute die Folge für uns. Richtig, Felix, der immer fleißig uns Sachen schickt, der hat mir übrigens auch das Video mit dem Küsschen geschickt von uns. Geschickt mit Quietscher. Kannst du mal in die DMs reingucken, Marius, dann siehst du das auch. Und der hat uns auch geschrieben, Claudio Ranieri, 450 Spiele als Serie A-Trainer. Da gratulieren wir doch ganz herzlich und gratulieren auch, finde ich, zu einem Punktgewinn gegen Monza zu Hause. Kann man das so sagen? Gegen Monza ist es in Ordnung. Wobei, sind auch irgendwann die Spiele, wo man vielleicht mal drei Punkte mitnehmen müsste. Dossena hat getroffen zum 1-0 für Cagliari Calcio. Maric dann mit dem Ausgleich. Monza in so einer zum Dreiergruppe mit 18 Punkten im Mittelfeld. Kayeri, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Jetzt auf Rang 17 aktuell mit 10 Zählern. Du springst einfach rein, wenn du das irgendeiner Mannschaft das sagen möchtest. Sonst fahre ich, sonst fahr ich jetzt den Ergebnisdienststiefel. Da gab es mal wieder ein wildes Sassuolo-Spiel.
Das ist ja was Neues.
Empoli Sassuolo 3-4. Caputo mit der Führung für die Hausherren in der 4. Minute per Strafstoß. Dann Doppelschlag innerhalb von 10 Minuten. Pinamonti und Enrique. 12. und 22. Führung für die, oh Gott, das war die
Nero Verdi.
Nero Verdi, genau. Danke, perfekt. Fazzini in der 30. wieder mit dem Ausgleich. Dann in der zweiten Halbzeit ein Strafstoß verwandelt von Berardi. Die erneute Führung für Sassuolo. In der 86. trifft Vigna ins eigene Tor. 3-3. Und dann aber nochmal der Kollege Berardi in der 2. Minute der Nachspielzeit. Doppelpack, 3 Auswärtspunkte für Sassuolo. Wild. Und dann denkt man sich, die schießen so viele Tore. Wo stehen die denn in der Tabelle? Sassuolo, falls wir es schon eine Weile nicht mehr hatten. 13 Spiele, 15 Punkte, 20-24 Tore, Rang 13.
Man kann ihn auf jeden Fall nicht absprechen, dass es sich doch manchmal lohnt, sich die Spiele anzugucken. So vom Erlebnisfaktor her.
Empoli ist punktgleich mit Cagliari mit 10 Zählern da mitten im Abstiegssumpf. Das wird sich auch nicht erstmal nicht ändern. Das kann man nicht von Frosinone sagen. Die haben sich mal ein bisschen abgesetzt, sind auf 18 Punkte gesprungen, weil sie zu Hause 2-1 gegen Aufsteiger Genoa gewonnen haben. Soule mit einem Tor mal wieder. Malinowski gleicht aus für den CFC und dann auch hier wieder ein ganz, ganz, ganz spätes Tor. 4. Minute der Nachspielzeit, Monterisi mit dem viel umjubelten 2-1 Sieg für die Löwen. Ja, das ist immer stabil auf jeden Fall von Frosinone. Und
den Einbruch, den ich immer erwarte, er kommt einfach nicht.
Er kommt einfach nicht, ne? Und Genoa 14 Punkte. Das ist jetzt halt, also klar, die haben das 1-0 gegen Hellas zwischendurch gewonnen, aber jetzt zweimal 1-2 gegen Cagliari und gegen Frosinone. Das sind dann schon auch die Spielchen, wenn sie unsere Saisonprognose da Nachdruck leisten wollen, wenn man das so sagt. Ich glaube, man sagt das auch nicht, aber es ist mir auch egal, ihr wisst, was ich meine. Dann sollten sie solche Spiele gewinnen.
Schon.
Haben sie nicht gemacht.
Ja, aber trotzdem 14 Punkte auch im Soll. Also,
ja. Auch unter anderem, weil ja Udinese noch dahinter steht mit 11 Zählern, die nachdem sie da gegen Milan gewonnen haben und dann 1-1 gegen Bergamo geholt haben, verlieren sie mit 1-3 im Olimpico bei der Roma.
Und Markus hat sie vernichtet.
Oh, du hast es hier reingeschrieben. Möchtest du das vortragen, sonst oder soll ich das vortragen?
Mach ich, kann ich machen.
Trag du das gerne mal vor.
Ja, Markus hat mir nach dem Spiel geschrieben, Grüße natürlich erstmal. Udinese auch brutal schlecht. Die wissen nicht, wie es hier auf einmal 1-1 in Rom stehen konnte.
Ja, genau. Tovar Ausgleich, Mancini 20. die Führung gemacht.
Ja. Mancini über den grünen Klee gelobt worden von deinem Kommentatorenkollegen als einer der besten Verteidiger Europas.
Okay. Ja, wenn er gut spielt, dann ist er schon nicht schlecht.
Ja, das stimmt. Was für eine Aussage.
Oh Gott. Ja, gut.
Okay, weiter im Text. Trotz Ausgleich aus dem Nichts war da gar nichts los bei Udinese. Kein Rückenwind, keine Initialzündung, kein Nix. In den Zweikämpfen auch zahnlos, oft Kontakt angenommen, aber in 9 von 10 Fällen zu wenig für einen Pfiff. Was dann auch weiter lief, jedes Mal, aber trotzdem haben sie über 90 Minuten immer wieder probiert. Ganz komische Vorstellung. Die Roma hat dann einfach weiter das Spiel gemacht, ist geduldig geblieben und zieht das Ding am Ende verdient mit 3-1 über die Bühne. Hätte auch höher ausgehen können, Ja, glaube ich auch. Kurzer Take von mir. Wir hatten ja mit Jörg vorletzte Woche über die mäßige Offensive der Roma gesprochen unter Mourinho. Die beiden Tore, Udinese lässt ihn natürlich auch den Platz, aber die beiden Tore zum 2-1 und 3-1 von Dybala und El Shaarawy sind super rausgespielt. Also Kurzpassspiel und so weiter. Hm. So kann es auch gehen. Ja, und mal weiter. Udinese alarmierend schlecht, das wird noch eine lange Saison für die. Dann habe ich ihn gefragt, ob der Trainereffekt schon verpufft ist. Und er schreibt, also in der zweiten Halbzeit hat Udinese zwar durch Tovana das 1-1 gemacht, wie gesagt, hatten wir gerade. Wilder Kopfball halb im Fallen, aber gut gemacht von ihm. Das hat denen aber gar keinen Rückenwind gegeben. Ein paar Minuten später war dann die Roma nur noch mit dem Spiel beschäftigt und gewinnt hochverdient. Ja.
Okay. Jetzt fangen sie hier schon wieder an, irgendwas zu klopfen, ey.
Ich höre es also, aber nicht. Also,
du hörst es nicht?
Nee.
Okay, ich höre es. Das ist, ja. Die sind eigentlich mit der Baustelle hier fertig. Das wäre eigentlich noch schöner jetzt, wenn ich hier krank im Bett liege und die nochmal irgendwas aufreißen müssen. Ich hoffe jetzt.
Das hilft dem Kopfschmerz auf jeden Fall.
Das hilft in jedem Fall. Was dem Kopfschmerz auf jeden Fall hilft, ist, dass es nicht in die Folge schaffen, Hellas gegen Lecce und Bologna gegen Torino, denn diese zwei Spiele finden nach der Aufzeichnung statt, die jetzt das Ende findet und uns ins Bett zurückhüpfen sieht. Auch das ist nicht korrekt ausgedrückt, aber ja, was soll man dazu sagen? Das war ein wilder Spieltag mit vielen Toren. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder und zwar dann hoffentlich komplett gesund mal wieder, gesund und ausgeschlafen. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Europapokalspielen. Bleibt ihr bitte gesund, in jedem Fall.
Auf jeden Fall.
Und der nächste Serie A-Spieltag, da geht es dann unter anderem bei Napoli und Inter heiß her. Da würde ich doch mal sagen, haben wir dann vielleicht auch wieder die Muße, etwas ausführlicher in die Analyse zu gehen. Bis dahin sagen wir erstmal, das war jetzt die kleine Schon- und Rohkost powered by Ibuprofen und den sonstigen Konsorten. Keine Grüße gehen raus an die Pharmaindustrie, besonders nicht an Bayer. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Gehabt euch wohl, schöne Woche. Bis dahin, tschüss.
Macht's gut, ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, Pirlo!